wenn ich es nicht mache, dann macht's keiner. Warum dieser Satz so einiges verrät und das Thema dahinter selten so klar benannt ist, nämlich als Überverantwortlichkeit und wie Überverantwortlichkeit zustande kommt. Darüber geht's heute bei Herzhirnhaltung.
Herzhirnhaltung, der Podcast für Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen, die mehr wollen als nur zu funktionieren. Ich bin Neurologin Anne Brzezinski. Das Leben in Krankenversorgung und Forschung kenne ich wie meine Westentasche. In diesem Podcast bekommst du kluge Gedanken, mit denen du zur Gestalterin deiner Arbeitswelt wirst. Du willst ehrliche Einblicke und echte Lösungen? Dann bleib dran.
Ich hab's schon gesagt, wenn ich's nicht mach, macht's keiner. Das ist ja so im Krankenhaus der Satz des Tages. Ich glaube, das kennt jeder, dass wir da irgendwie mit einer Aufgabe stehen, die irgendwie vielleicht blöd ist. Auf jeden Fall sind unsere Energiereserven leer. Die Arbeit ist aber noch immer nicht zu Ende. Und so das Gefühl, ja, wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht es halt einfach keiner. Das uns einfach in ja ein Stück weit Verzweiflung bringt und auf jeden Fall unangenehm ist, weil wir denken, okay, diese Aufgabe ist wichtig und hier hängen irgendwie noch Leute dran. Und gleichzeitig merkt man so, ja, ich kann nicht mehr oder ich muss nach Hause oder was auch immer. Und da beginnt etwas, was total unangenehm ist, was im Krankenhaus und überall da, wo zu viel Arbeit für zu wenig Leute ist, ein Riesenthema ist. Und das ist natürlich nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in der Familie. Und ehrlicherweise, die Frauen, die Hüterinnen des Mental Loads, die haben das einfach noch mal mehr. Und gleichzeitig ist es ja auch so ein Quell von Erschöpfung. Letztlich das Eingangstor zum Burnout und auch zu tiefer Frustration. Da wollen wir uns jetzt mal drei Sachen angucken, die irgendwie dazu führen, dass dieser Satz, wenn ich es nicht mache, dann macht es keiner, irgendwie tiefer betrachtet wird. Denn es ist ein eigentümliches und ziemlich weit verbreitetes Phänomen. Was wir uns dabei angucken, ist erstens, was ist da mit der Kompetenz los? Was ist mit dem Selbstwert und wie verhält sich dieses Thema Urheberschaft? Ich nenne das jetzt mal so an dieser Stelle. Weil ganz spannend finde ich, also das erlebe ich jetzt halt als Ärztin in der Praxis. Die Leute, wo ich dann sage, so ja, ist aber auch hier ganz klar Überverantwortlichkeit. Das sind immer Leute, denen sage ich dann ja, wenn ihre Arbeit sie nervt, dann schreibe ich sie krank. Und sage ich, nein, das geht ja nicht. Ne. Spannend ist da halt, dass sich die Überverantwortlichkeit eher bei kompetenten Personen tatsächlich entwickelt. Denn die haben nämlich noch Puste und Kraft und noch Ideen und Strategien, eventuell sogar noch irgendwie Kontakte in ihrem Netzwerk, um Probleme einfach zu lösen. Und für die ist halt ziemlich lange das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Also wenn andere da schon aufgeben, haben die noch einfach Strategien und all das Genannte in der Hinterhand und für die ist einfach noch nicht der Punkt erreicht, wo die jetzt sagen, ey, ich schmeiß das Handtuch, das ist doch hier nicht zu schaffen, sondern das passiert halt eben erst sehr, sehr spät. Also dieses Mindset, ich bin gezwungen, eine andere Sicht, eine Sicht von ich bin überhaupt gar nicht mächtig, diesen Anforderungen Herr zu werden, anzunehmen, wird erst ganz spät irgendwie ja überarbeitet oder ziemlich lange ist man in dieser Idee drin, es ist doch lösbar. Das ist so das gute Bonbon in der Überverantwortlichkeit, weil es oftmals ein Hinweis darauf ist, dass sehr viele Kompetenzen, sehr viel Energie, sehr viel Ressourcen in diesen Personen vorhanden sind. Also das darf man ja auch mal anerkennen und sagen so, hey, wow, dass du da überhaupt hingekommen bist, das ist erstmal toll. Also das ist nochmal so eine angenehme Sicht auf diese Überverantwortlichkeit, die uns ja vom Gefühl erstmal irgendwie in ziemlichen Dilemmata lässt, ne? Dann so das Zweite, was wir uns angucken, ist so diese Selbstwertstabilisierung und Leistung. Da gibt's so den Begriff, den vielleicht viele kennen. Das ist der Unsecure Overachiever. Also eine Person, die übermäßig leistet oder übermäßig Leistung erbringt und dabei aber so im Selbstwertkern ziemlich unsicher ist. Gibt's bestimmt im Krankenhaus, denke ich mal. So, wie kommt das denn, wenn das innere Programm lautet, ich bin nur wertvoll, wenn ich funktioniere und leiste? Dann wird ja meine persönliche Sicherheit über Leistung gewährleistet. Dieses Gefühl, ich habe genug geleistet und darf mich jetzt entspannen. Das, was ich gemacht habe, war ausreichend und ich bin Mitglied meines Klüppchens und ich darf mich jetzt zurücklehnen. Das stellt sich halt eben selten ein. Und tatsächlich ist es auch kein Wunder. Und da hat Frauke Niehus ein ganz schönes Modell entwickelt, mit dem man das nochmal besser verstehen kann. Und das ist das Selbstwertmodell von Frauke Niehus. Wer mehr dazu lesen will, da gibt's auch den Link in den Shownotes. Die hat da auch eine ganze Selbstwertakademie drum gegründet. Und dieses Selbstwertgefühl ist wie so ein Schalenmodell. Und zunächst gibt's da so ein Grundgefühl, also wie grundsätzlich gut oder schlecht fühlt man sich überhaupt schon. Das wird ganz früh in der Kindheit angelegt und hängt unter Umständen, also unter anderem damit zusammen, wie die erste frühe Bindungsperson uns da gespiegelt hat und wie viel und wie sicher wir in diesem Gefühl von Wertigkeit, Sicherheit, Freude, Stolz und so weiter uns da gespürt haben und auch wie intensiv ich erwarte, gut behandelt und geliebt zu werden. Und das Verhalten dadurch ist dann selbstfürsorglich, sicher, souverän und offen, aber auch verbunden und gesichert in den Grenzen, die man setzen kann. Wenn das anders ist, also das Selbstwertgefühl schlechter ist, dann gibt's halt eben Gefühle von Minderwertigkeit, von Angst, von Scham und ich bewerte, nichts wert zu sein, erwarte, schlecht behandelt zu werden und in der Tendenz findet man selbst vernachlässigende, ängstliche, vermeiden oder auch manchmal aggressive Tendenzen. Auf jeden Fall ist so die Sicherheit, dass meine eigenen Grenzen wichtig sind und gewahrt werden sollen, weniger ausgeprägt. Ne? So, das ist in diesem ersten Kern, da ist das Grundgefühl. Ne? In der zweiten Schiene ist dann die Selbstakzeptanz. Also wie akzeptiert bin ich mit all meinen Fehlern, mit meinen Schwächen und wie erlebe ich meinen Wert, selbst dann, wenn ich Fehler mache. Dann geht es eine weitere Schale, das ist dann die Selbstwirksamkeit. Da geht es darum, wie erlebe ich mich, etwas bewirken zu können. Erlebe ich, dass ich mit dem, was ich da tue, etwas bewirke. Dann eine weitere Schicht nochmal außenrum ist die Fähigkeitenpräsenz. Also wie stark bin ich verbunden und wie ist mein Wissen um meine eigenen Stärken und Fähigkeiten? Ich sage das immer so, eine gut polierte Stärkenbibliothek. Wenn ich dann, das kann ich ja auch im Coaching zum Beispiel aufbauen, wenn ich dann vor irgendeinem Problem stehe und denke, hatte ich denn sowas schon mal? Ist es ganz wunderbar, wenn ich dann so in meinen, ohne viel Rumkram in meinen Erlebnissen irgendeine Fähigkeit finde, wo ich dann wie an so eine Bibliothek hingehen kann, dieses Buch rausnehme und dann weiß, ach, damit könnte ich es lösen. Das ist natürlich wunderbar. Diese Fähigkeitenpräsenz ist ja aber besonders anfällig für so einen blinden Fleck, ne? Weil gerade die kompetenten Menschen, die halten ja das, mit dem sie kompetent sind, für selbstverständlich. Das haben die nicht auf dem Schirm, dass das eine durchaus besondere, vielleicht sogar außergewöhnliche Fähigkeit ist, mit der die da gerade agieren. Weil die gucken ja nur aus sich selber raus und nicht auf sich selber drauf. Ne? Also auch hier hängt es im hohen Maße davon ab, ob man Feedback bekommt. Das System drumherum, das ist so diese letzte Nussschale um dieses ganze System herum, ist das, ja, das System, in dem diese Person interagiert. Das kann dann die Schule sein, das kann die Universität sein, ein hierarchisches System wie ein Krankenhaus. Auch welche Rollen da zur Verfügung stehen und welche Rollen da unter Umständen schon besetzt sind und nicht einnehmbar sind. Ne? Wer schon mal den Job gewechselt hat und dann völlig in einer ganz anderen Rolle in einem Team war, der merkt, wie mächtig solche Zuschreibungen sind und wie interessant es ist, dass man da gar nicht rauskommt, obwohl sich die Person eigentlich überhaupt nicht geändert hat. Also auch eine ganz interessante Dynamik. Und in diesem Selbstwertsystem kann man halt eben immer die Schale flippen. Und wenn jetzt Grundgefühl und Selbstakzeptanz weniger gut ausgeprägt sind oder halt durch irgendwelche Ereignisse ins Wackeln und Wanken geraten, dann kann aber über die Selbstwirksamkeit, also über die Leistung, also über eine hohe Leistung, dann das wieder stabilisiert werden. Und das ist der Grund, wie man dann letztlich zu diesem Phänomen des Unsecure Overachievers kommt, dass man da halt diese Unsicherheit durch diese Höchstleistung kompensiert. Und das ist natürlich bei Leuten, die jetzt eine hohe Kompetenz mitbringen, die aber als solche nicht irgendwie erkannt und dem Individuum zugänglich dasteht, eine Falle. Und wenn wir da jetzt nochmal aufs System gucken, wenn wir jetzt gerade aufs Wissenschaftssystem gucken, die ketzerische Annahme, dass natürlich da immer so dieses Behandeln, ja, das ist ja der Nachwuchs und die sind noch nicht so gut und wir sind uns ja auch noch gar nicht sicher, ob die denn wirklich zu den Besten zählen und so weiter, dass dieses System natürlich gerade bei den Leuten, die so ein bisschen mit diesem Phänomen oder dem Muster Unsecure Overachiever kämpfen, dass die dadurch, obwohl es nicht so gemeint ist, letztlich eine Systemstabilisierung erfolgen kann, weil ja dieses, hey, du bist noch nicht so weit, natürlich dann wieder zu mehr Leistung bringt und dieses mehr Leistung natürlich was ist, was von dem System gerne in Kauf genommen wird. Das ist so ein ketzerischer Gedanke, der natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Also das ist erstmal so dieses Selbstwertgefühl und wenn der Selbstwert nicht so ganz so gut ausgeprägt ist, kann der eben durch Leistung kompensiert werden. Und deswegen ist halt so, ich muss noch mehr leisten, ich muss noch mehr leisten, es ist noch nicht genug. Halt manchmal so in der innerpsychischen Dynamik halt was das System am Laufen hält. Muss man auch mal, also darf man für sich mal prüfen, wo kommt es her? Macht es mich zufrieden und voll? Oder ist es ein Fass ohne Boden, was sich niemals mit Zufriedenheit füllt? Jetzt haben wir uns halt angeguckt, wir haben die Kompetenz angeguckt, wir haben jetzt ein bisschen innerpsychische Gründe angeguckt und jetzt kommen wir so zu dem letzten Problem, also die Medizin. Es gibt Aufgaben genug, es ist ja nicht lösbar. Die Aufgaben steigen schneller, als sie abarbeitbar sind und jetzt mal ganz ehrlich, wenn man sich das anguckt, der Generationenwechsel in der Medizin. Die Babyboomer gehen in Rente. Es werden haufenweise Kassensitze frei. In manchen Fächern gibt es keinen qualifizierten Nachwuchs. Die Gesellschaft altert. Also wir haben mehr Patienten. Die werden älter. Die Demografie steigt ja auch in der Äthiologie halt an. Wir haben gleichzeitig explodierende medizinische Möglichkeiten. Aber gleichzeitig schwindende finanzielle Ressourcen, das sind ja Probleme, die sind ja nicht zu bewältigen jetzt auf individueller Ebene. Und ich sag da immer flapsig, hey, du hast die Probleme nicht gebacken. Also ist es ja auch nicht in meiner individuellen Verantwortung, die jetzt akut zu lösen. Und wenn in der Wirksamkeitsanalyse halt rauskommt, okay, wir haben hier halt ein Systemproblem, dann muss ich da, finde ich, immer anders dran gehen. Dann ist es individuell anders, als wenn ich das Problem verursacht habe. Also ich kann jetzt halt ganz persönlich an meinem Selbstwertgefühl arbeiten. Aber wenn ich jetzt sage, gut, wir wollen hier irgendwie auf das System einwirken, wir wollen irgendwie mehr Nachwuchs gewinnen, dann muss ich da ja anders rangehen. Dann muss ich ja irgendwie politisch aktiv werden und muss mich halt in Verbänden und Vereinen engagieren, damit ich auf dieses Problem im Pack ankomme. Nur dann ändert sich halt die Strategie. Und dann kann ich mich auch wieder wirksam fühlen. Das ist so die Quintessenz aus diesem Thema. Da ist dann immer die Frage, wenn ich jetzt halt gerade so in so mittleren Management-Positionen bin, also in denen, die auf der einen Seite die einen antreiben soll und aber die Unternehmensziele von einer anderen Hierarchieebene noch umsetzen soll, dann ist man dann natürlich total in einem Sandwich-Problem und dann ist halt eben die Frage, ist es jetzt hier gerade meine Verantwortung oder ist es das nicht? Ne? Und kann ich hier mein Problem liegen lassen oder kann ich es nicht? Oder an wen kann ich so ein Problem auch eventuell mal wieder zurückgeben? Also an eine obere Hierarchieebene, die dann halt sagt so, hey, komm, mach mal einen anderen, wir brauchen hier andere Prozesse und Strukturen. Kümmert euch darum, dass wir da halt eben andere Möglichkeiten bekommen, die gleiche Arbeit zu erledigen. Denn was ja ganz klar ist, ist, sobald halt eben schutzbefohlene Dritte im Spiel sind, also ganz konkret in der Familie sind das Kinder, in einem Krankenhaus sind es kranke Menschen, alte Menschen, dann ist natürlich so ein, ich lasse das jetzt halt auf meinem Schreibtisch vergammeln, bis der Nächste danach fragt, in 2 Wochen halt einfach eine Strategie, die nicht möglich ist. Und da wird es dann moralisch schwierig. Und das ist aber nochmal ein eigenes Thema. Und es ist halt was, was nicht beantwortbar ist, jetzt so aus meiner Sicht. Ne? Und gleichzeitig will ich jetzt zum Ende der Folge kommen und sagen so, hey, Verantwortung braucht Grenzen. Ne? Überverantwortlichkeit fühlt sich moralisch oft richtig an, ist aber langfristig für den eigenen Energiehaushalt destruktiv, ne? Weil die eigenen Grenzen unter die Räder geraten können und dann Erschöpfung, Frustration, Zynismus die Folge sind. Und tatsächlich, hier kommt noch rein, dass halt der hilft, ein System auch von Veränderung abhält. Also wenn wir alle das schön brav halten, dann wird sich auch nichts ändern. Ne? Also, und die entscheidende Verschiebung ist dann halt nicht, mir ist alles egal, sondern die Verschiebung ist, ich nehme Verantwortung, also ich übernehme die Verantwortung, aber nicht um jeden Preis und nicht für alles. Und ich erkenne wirklich, wo mein Einfluss liegt. Ich erlaube mir auch, nicht die letzte Instanz für jedes Problem zu sein. Und ich erkenne mich als endlichen Menschen an. Das ist das, was Gunther Schmidt da bei Matze Hilscher im Interview nochmal gesagt hat. Ich bin ein endlicher Mensch. Meine Ressourcen sind begrenzt und ich kann die Welt nicht retten. Auch die Medizin nicht, auch das ambulante System, das Krankenhaussystem und so weiter und so fort. Und so in diesem, es ist okay, dass meine Ressourcen endlich sind, glaube ich, ist es netter, mit sich selber umzugehen, wenn man in solchen Systemen arbeitet, wo einfach viel zu viel zu tun ist und wo man als Person, die für sich so Überverantwortlichkeit spürt, einfach sehr lange in einem Hamsterrad bleiben kann. Cool, dass du bis hierhin dabei geblieben bist. Herz in Haltung ist ein Herzensprojekt von mir, um das ich seit 2 Jahren rumgeschlichen bin. Und ich freue mich umso mehr, dass es endlich umgesetzt wird. Hüpf doch auf meinen Newsletter. Dort teile ich regelmäßig Tipps und Gedanken. Den Link findest du in den Shownotes. Wenn du Lust hast, noch tiefer einzusteigen, ich begleite Ärztinnen und Forscherinnen in Coachings, Workshops und Keynotes für mehr Klarheit und Freiheit im Job. Schön, dass du hier bist. Wir hören uns bald wieder.